Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Auch heute soll es um das Thema Unterleibskrebserkrankungen bei Frauen gehen. Meine Interviewpartnerin ist Jule. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo liebe Franziska, es freut mich total, dass ich heute bei dir sein kann und auch ein bisschen was zu meiner Geschichte wiedergeben kann und vielleicht sogar den einen oder anderen auch noch ein bisschen aufklären kann tatsächlich.
Dann lass uns mal direkt dort einsteigen. Welche Diagnose hast du denn erhalten und wie fühlt sich das für dich an?
Also ich habe am 19. Dezember 2023, sprich letztes Jahr, die Diagnose Gebärmutterhalskrebs erhalten gehabt. Und ja, wie sich das anfühlt in dem Augenblick, als würde man so richtig hart eine gescheuert kriegen, ehrlich gesagt. Das war sehr bitter.
Hast du denn was bemerkt an deinem Körper? Also ich kenne das so aus vorherigen Interviews, dass es Kontaktblutungen gab. Hast du irgendwie sowas gemerkt oder hat irgendwas wehgetan?
Da gab es tatsächlich rückwirkend betrachtet eine Menge an Zeichen, die allerdings leider nicht ernst genommen wurden. Das fing an letztes Jahr Mai. Nach meinem tollen Thailandurlaub habe ich gemerkt, ich habe eine Beule in der Leistenregion. Stellte sich nachher heraus, dass das sogar schon ein Lymphknoten war, der quasi entzündet war. Da wir aber zu dem Zeitpunkt in Kinderplanung waren, wurde ich mit dem Satz abgespeist, naja, sie wollen eh schwanger werden, von daher verändert sich der Bauchraum ja eh. Und damit wurde ich dann abgetan.
Oh, ich kriege gerade voll die Gänsehaut. Das ist ja...
Ja.
Okay.
Man verlässt sich dann natürlich auf diese Aussagen total. Sie hat natürlich auch geguckt alles und war alles gut, hat auch den Abstrich gemacht, der war unauffällig, da gab es gar keine Anzeichen, nicht. Auf dem Abstrich komme ich aber später auch nochmal sehr gerne drauf zu sprechen. Mhm. Es gab dann halt weitere Anzeichen über die nächsten Monate bis hin zu diesen sogenannten Kontaktblutungen, auch leichte Schmerzen, wenn man halt Geschlechtsverkehr halt hatte. Mhm. Ja. Und im August letzten Jahres war das so schlimm, da hatte ich ganz, ganz starke Blutung, dass ich halt ins Krankenhaus auch gefahren bin. Das war einfach so heftig. Und ja, die sagten, es ist halt alles normal. Einmal im Leben macht eine Frau so eine starke Blutung durch, so Kolagelabbildung oder Ablagerung waren das irgendwie, diesen Fachbegriff kann ich mir nicht jetzt gar nicht mehr so wiedergeben. Die meinten halt, da war alles in Ordnung.
Krass.
Dann gab es dieses Schreiben mit. Und ein paar Monate weit, das wurde halt irgendwie immer schlimmer, auch mit den Schmerzen, Kontaktblutung immer wieder, bis ich dann gesagt habe im Dezember, stimmt absolut gar nichts. Auch die Beule in der Leistengegend, es schmerzt immer wieder alles. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, es wird einfach nicht besser. Wir müssen hier nochmal gucken. Dann macht sie diese Untersuchung und konnte den Krebs mit meinen bloßen Augen schon sehen. Und da habe ich gedacht, ey, es kann nicht sein. 7 Monate sind jetzt vergangen und jetzt auf einmal kriege ich hier das Wort Krebs um die Ohren zu hören.
Um Gottes Willen.
Also da, ich bin da wirklich vom Glauben abgefallen. Ich wusste gar nicht, wie mir in dem Moment geschah. Also so hilflos irgendwie in den Augenblick.
Ja.
Dann begann der Marathon. Ich hatte das große Glück, einen Tag später hat in der Radiologie ein Patient abgesagt. Ich konnte diesen Termin fürs MRT gleich wahrnehmen und CT. Und eine Woche später wurde das dann bestätigt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Gebärmutterhalskrebs, Jackpot mit 32 Krebs.
Boah.
Ja, das war heftig. Und die Aussage dann auch von ihr war, ja, manche Abstriche sind halt so ein bisschen Pech gehabt. Das hat sie auch tatsächlich so wiedergegeben. Der Krebs bei mir zum Abstrich im Mai, der war einfach etwas unter der Haut weiter. Also er war einfach tiefer drin und sie war quasi letztendlich, wenn man so will, oberflächlich unterwegs. Also ich habe wirklich einfach Pech gehabt, ja.
Oder vielmehr ein bisschen die Worte, die ganze Zeit hast du gedacht, ja, das liegt daran, dass das alles ein bisschen anders ist, weil du ein Baby kriegen wolltest. Du wolltest schwanger werden.
Genau, mein Partner und ich waren voll in Kinderplanung. Wir waren dem Thema sehr offen bestimmt. Wir hatten immer eine gesunde Einstellung. Also ich schon immer, entweder es klappt oder halt auch nicht. Es ist jetzt nicht so übertrieben gewesen, aber, boah, ich muss jetzt unbedingt. Aber man spricht halt auch mal im Laufe einer Beziehung über solche Themen einfach. Mhm. Und ja, bei uns war das halt so. Wir sagten, nee, komm, warum nicht? Es passt einfach alles. Und krass. Ich hatte halt im Jahr zuvor dann auch das Gespräch mit Pille absetzen und alles. Und ja.
Wahnsinn.
Und fast ein Jahr später kriegst du dann diesen Hammer einfach.
Ja. Das tut mir total leid. Das ist furchtbar.
Also dieser Marathon, der dann da einfach auch folgte, also das war dann halt im Januar ging es weiter. Am 2. Januar war ich dann noch arbeiten und am 3. bist du dann auch plötzlich krankgeschrieben. Zack, gleich die ersten 4 Wochen und der Freitag, der 5.1., der war, das war der schlimmste Tag meines Lebens, das kann ich wirklich so sagen. Und ich merke auch, wie mich das jetzt wahnsinnig berührt immer noch. Mhm. Ich war dann halt so Dysplasie-Sprechstunde im Krankenhaus, natürlich immer mit meinem Partner immer mit dabei und dann musst du da halt mit rein. Die Ärztin war super lieb, das kann man nicht anders sagen. Also ganz tolle Ärztin an der Stelle und dann bist du halt in dieser Untersuchung und dann schaut sie auch über die Kamera und dann sagt sie, wenn sie wollen, können sie hier einfach mal schauen zum Bildschirm, dann sehen sie das. Und ich habe wirklich aus dem Plex hingeguckt und ich wusste nicht, ob ich mich gerade übergeben sollte, lachen sollte oder heulen sollte. Mhm. Ich habe diesen Krebs, diesen Tumor gesehen und oh Gott, das war ein Anblick, das war so schrecklich. Und du denkst dir so, oh Gott, das habe ich gerade in mir. Mhm. Also sie hat diesen Schock gesehen und hat mich dann auch sofort gesagt, wir beenden die Untersuchung, alles gut, wir gehen jetzt beide rüber. Und dann sagte sie, ich hole jetzt ihren Partner mit dazu. Denn aus Erfahrung weiß ich, sie werden mir eh gleich nicht mehr zuhören. Und ich wusste, was kommt. Mhm. Dann hat sie meinen Mucki reingeholt, erklärt, sie untersuchen gerade, was wir gemacht haben. Und hat erklärt, dass der Tumor und diese Bilder, die auch vom MRT vorlagen, einfach mal eben so 4,7 Zentimeter groß war. Und sagte, aufgrund der neuen ganzen Studien ist auch hier keine OP möglich, kein Rausschnitt möglich, der ist einfach zu groß. Und eine komplette Gebärmutterentfernung macht man einfach auch nicht mehr. Hier ist definitiv eine Radiochemotherapie nötig. Das heißt aber auch für sie, dass sie niemals Kinder kriegen werden können. Ja. Und ab diesem Moment weiß ich gar nichts mehr von diesem Gespräch, bis heute nicht. Ich bin wirklich komplett in Schockstarre gefallen. Das, ja. Ich habe mein Mucki nur gesehen, diese Hilflosigkeit auch in den Augen. Mhm. Ich weiß, er hat Fragen gestellt. Wir saßen wirklich noch in einem Gitter drin, aber ich weiß die Fragen nicht mehr, was er hatte. Ja, wir sind dann raus, auch hoch zum Parkdeck, einfach wo wir geparkt haben und oben in der Etage angekommen, weiß ich nur noch, dass mich das so richtig erwischt hat. Als hätte einen Schalter umgelegt. Ich habe so bitterlich losgeweint, weil diese Info, glaube ich, dann erst im Gehirn oben so richtig ankam. Ja, ja. Und wir standen da minutenlang, haben uns in den Arm gelegen und beide geweint. Also das ist der 5. Januar. Ja, der ist, wie ich merke, tatsächlich doch noch sehr schmerzhaft werden kann. Mhm. Ja. Ja, dann ging es halt auch schon weiter. Also groß überlegen konntest du auch nicht mehr. Wir hatten dann auch noch einen Termin in der Fruchtbarkeitsklinik wegen Eizellen einfrieren. Der Arzt war auch super auf Augenhöhe unterwegs, hat ganz offen erklärt, was geht nicht. Und dadurch, dass es so eine aggressive Form des Tumors einfach vorlag und der auch so wahnsinnig schnell am Wachsen war, hatten wir irgendwie gar nicht groß die Möglichkeit, da uns noch Gedanken drüber zu machen. Also haben wir das einfach verneint auch an der Stelle, mhm. weil mir wirklich jeder gesagt hat, diese aggressive Form, es geht hier wirklich um die Wurst. Mhm. Jeder Tag hat dort einfach gezählt, einfach weil man gesehen hat jetzt, wie schnell er einfach auch gewachsen ist, von jetzt auf gleich. Trotz Impfung, das muss man mal dazu sagen. Also es ist bei mir kein Impfversagen. Es gab diese Variante damals einfach noch nicht.
Du hast diese HPV-Impfung, die ja. hast du.
Hm. Ja.
Oh Gott.
Ich habe die alle bekommen gehabt und ich bin P16 positiv und P16 gab es damals einfach noch nicht. Diese Variante war noch nicht abgedeckt.
Ja.
Und das ist eine mit der häufigsten, neben P18 auch noch. Ja.
Boah.
Also wenn mich diese Impfung irgendwie geschützt hätte, ich würde sie jederzeit tatsächlich wieder machen. Hm. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Ja.
Also der Marathon, es war unglaublich. Also jeder, der diese Nachricht kriegt, bekommt, dieser Marathon, der danach folgt, du bist sofort in irgendeinem Funktionsmodus nur noch drin. Du verstehst gar nicht so wirklich, was passiert da. Und es werden Entscheidungen gefällt, die du gar nicht willst, wo du noch gerne mitgesprochen hättest. Und ich musste auch Entscheidungen treffen, die ich gar nicht wollte.
Ja, klar. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit Selbstschutz, ne? Dass du in dem Moment in so einen Funktionsmodus verfällst und erstmal gar nicht darüber nachdenkst, weil ich glaube, das würde einen ja in dem Moment total überfordern.
Musst du. Und ich glaube, der Körper entscheidet immer instinktiv fürs Überleben.
Genau.
Also ich habe es einfach gemerkt. Und du hast gar nicht die Zeit, dich an irgendeine Situation auch nur ansatzweise mal kurz einzugewöhnen, weil es kam Schlag auf Schlag die nächsten Situationen.
Ja.
Am 11. Januar stand dann die OP an, das Staging. Mir wurden 27 Lymphknoten im Bauch entfernt.
Boah.
Die Eileiter wurden entfernt. Um zu gucken, hatte er gestreut. Und die gute Nachricht war einfach, der hatte noch nicht gestreut. Das war mein großes Glück auch. Mhm. Dann wurden auch die Eierstöcke quasi hochgelegt, in den Bauchraum hoch einfach, damit die aus dem Strahlungsgebiet rauskommen. Weil ich hatte ja die Kombi halt Chemotherapie und Bestrahlung.
Ach, das hast du zur gleichen Zeit bekommen?
Ja.
Ach Gott.
Das war.
Und dann hast du aber ja wahrscheinlich auch diese Bestrahlung, so eine Brachytherapie bekommen, oder?
Auch, genau. Die waren ja zum Schluss quasi dreimal als Booster nochmal, als direkte Kontakttherapie und ja.
Okay, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast am 5. Januar die Diagnose erhalten. Am 11. Januar wurdest du schon operiert, 5 Tage später.
Also die Diagnose an sich, der erste Verdacht war am 19. Dezember. Mhm. Dann gab es die Bestätigung über das MRT, was einen Tag später schon war.
Mhm.
Am 28.12. dann die direkte Bestätigung, ja. Es ist definitiv gebärmutter Halskrebs. Sie hatte das Ergebnis aus dem Labor dann vorliegen. MRT-Befund lag auch schon vor. Und sie hat im Hintergrund dann mit dem Klinikum alles schon vereinbart, den Termin auch gemacht für den 5. Januar zur Sprechstunde.
Mhm.
Und auch die Klinik selbst hat dann auch schon geplant, auch mit dem OP-Termin alles am 11. Januar, dass das wirklich alles gleichzügig über die Bühne geht.
Ja.
Also sie sagten immer wieder, es ist eine sehr aggressive Form gewesen, die sehr schnell auch wächst.
Mhm.
Und wenn ich jetzt so drüber spreche, realisiere ich eigentlich immer erst noch mehr, dass es wirklich sehr, ja, tatsächlich sehr schlimm war, der Zustand.
Ja.
Währenddessen habe ich immer das gar nicht so empfunden, weil ich habe mich auch nicht groß krank gefühlt. Ich war durchtrainiert, Ernährung, alles top, tolles Umfeld, tolle Leute. Es hat sich nie angefühlt. Und jetzt sagt dir jemand, ey, du bist schwer krank.
Mhm.
Es hat sich einfach nicht so angefühlt. Und dieses Krankheitsgefühl kam auch ehrlich gesagt erst mit der Chemo.
Ja, das erzählen ganz viele.
Ich hatte 4 Wochen quasi Erholungszeit nach der OP. Ich musste zwischendurch nochmal ins Krankenhaus, weil dann nochmal eine Narbe aufgegangen ist und ich stand hier zu Hause, okay, ich habe hier gerade eine Leckage am Bauch.
Oh Gott,
das sind alles so Sachen, ja, das ist, bestehst hier und okay, warte, hier tropft was am Bauch, was ist hier los? Und dann lief das wie so ein Wasserstrahl.
Um Gottes Willen.
Ja, es war einfach noch zu viel Wundwasser im Bauch. Das heißt, dann hast du Anfang 30 dann auch noch den Pflegedienst zu Hause, der dir dann quasi, ja, wie so eine Stoma-Beutel waren, das dann halt auf mir gezeigt hat, wie ich die auf die Haut klebe, bis sich das alles wieder beruhigt hat. Das war zum Glück nur 1,5 Wochen. Dann war die Narbe gut und innen drin der Wundheilungsprozess. Das war super, was mein Körper da geleistet hat. Also nach 4 Wochen, das war ja wirklich Bombe. Wir waren eigentlich schon zu meinem Geburtstag Ende Januar, dann mein Männlein und ich auch in Berlin wieder unterwegs, auch schon ein bisschen wieder laufen alles. Also der Körper hat wirklich Großartiges geleistet, schon in den ersten 4 Wochen alleine.
Ja. Naja, da kommt noch dazu, dass dein Körper ja noch relativ jung ist, ne? Und wahrscheinlich sich vielleicht auch ein Stückchen schneller erholt, als wenn jetzt eine Frau mit, keine Ahnung, vielleicht mit Anfang 60 diese Diagnose erhält.
Klar.
Ich habe noch eine Zwischenfrage.
Mhm.
Du hast erzählt, dass der Tumor so groß war, dass der nicht mehr operativ entfernt werden konnte.
Mhm.
Aber du hast ja trotzdem am 11. Januar diese Operation gehabt. Was wurde denn da gemacht, außer dass die Eierstöcke nach oben gelegt wurden?
Das war dieses Staging zusätzlich halt. Sie haben halt geguckt in den Lymphknoten, ob irgendwas befallen ist schon, ob der halt gestreut hatte.
Okay. Mhm.
Genau. weil der Lymphknoten, der ja auch so geschwollen war schon, da hatten sie halt wirklich den Verdacht, dass da schon gestreut wurde. Da bestand halt die Angst, aber der war einfach nur entzündet und dementsprechend angeschwollen. Den haben sie natürlich auch mit entfernt, mit als Erstes. Ja. Und ja, die OP an sich ging halt 3,5 Stunden. Sie wurde halt leider ein bisschen länger, statt, also sie war halt nicht nur eine Stunde, 1,5 Stunden waren nur angesetzt, aber einige Lymphknoten saßen ein bisschen bescheiden schön an einer Aorta. Ich bin da jetzt nicht ganz so gut in dem Fachgebiet. Auf jeden Fall.
An einer großen Ader.
Genau, vielen Dank. Und da gab es wohl 1-2 Problematiken auch hinsichtlich Blutung dann, die dann gestoppt werden mussten und alles. Und so zog sich das dann halt mal eben so auf 3,5 Stunden. Und der Chefarzt sagte auch, ja, es war schon großer Eingriff. Also die haben da viel rumgerührt. Es ging so richtig mal durchs Innere.
Und sind die da quasi über den Bauch reingegangen? Also hast du jetzt eine große Narbe am Bauch?
Nein, nein. Also da muss man wirklich mal sagen, die Medizin hat hier richtig großen Fortschritt und man profitiert wahnsinnig davon. Also ich habe 3 kleine Einschnitte. Einer ist direkt am Bauchnabel und dann habe ich quasi wie so ein Dreieck unten links und unten rechts. Und über diese kleinen Einschnitte hat man zum einen einen Schlauch eingeführt. Da wurde halt CO2-Gas eingeführt, damit der Bauch aufgebläht wird, damit die sich einen kompletten Überblick verschaffen können. Und durch die anderen beiden halt die Gerätschaften, worüber dann halt geschnibbelt und genäht wurde, wenn man das mal so zusammenfassen kann.
Ja, oh, krass. Ja. Wie ging das weiter, nachdem du dann 4 Wochen später zu deinem Geburtstag schon wieder in Berlin unterwegs warst mit deinem Mann?
Also, ich muss dazu sagen, ich habe die Zeit auch mit meinen Mädels, Jungs und alles genossen, wahnsinnig in dieser Zeit. Die haben mir sehr viel Kraft gegeben, ganz viel Mut, auch währenddessen. Also ohne den ging es auch gar nicht. Und dann war halt Start, 8.2.
Für die Chemotherapie.
Da gab es die erste Chemo, Ich hatte bis dato leider noch keinen Port, weil da gab es ein bisschen Verständungsschwierigkeiten zwischen Klinik A und zwischen Klinik B. Ja, eigentlich sollte man mit dem Port schon vorher setzen, weil es halt angenehmer ist einfach. Aber dann ist in der Kommunikation zwischen den Kliniken leider das schiefgelaufen, sodass ich die erste Chemo halt über einen Zugang bekommen habe. Und ja, das Personal in der Strahlenklinik, das war wirklich allererste Sahne.
Oh, schön.
Es sind einfach Menschen, die dort arbeiten, das muss man auch klar sagen. Wo gearbeitet wird, fallen auch mal Späne. Aber es war einfach unglaublich, diese Zeit dort. Die haben so viel gemacht für mich auch. Die Angst auch genommen, auch wenn die unterbesetzt waren, hat sich meine Lieblingsschwester die Zeit genommen, sich einfach mit ans Bett gesetzt und mich getröstet auch. Ich hatte eine Zellengenossin, die hat so furchtbar geschnarcht, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und die zweite Nacht in Folge und ich durfte dann auch in ein Zimmer wechseln, was eigentlich abgesperrt war, weil der Personalschlüssel es nicht hergab, dass sie die Station voll besetzen konnten. Dann haben wir da nachts mein Bett rausgeschoben in ein anderes Zimmer rein, damit ich auch mal schlafen konnte. Und das sind alles so Aktionen, die so herzlich sind, die bleiben so toll in Erinnerung.
Ja, gerade in solchen Momenten, wo du ja irgendwie auch total auf Hilfe angewiesen bist, ne?
Ja. Die Chemo an sich, auch da kann man echt nur sagen, krass, was da für eine Weiterentwicklung stattfand. Ich habe die Chemotherapie Cisplatin bekommen. Das heißt, der kleine Vorteil ist dort zum Beispiel auch, dass man keinen Haarausfall hat. Also jetzt nicht diese typische Glatze bekommt.
Ja.
Ich habe Haarausfall jetzt im Nachgang tatsächlich ganz schön. Aber da bin ich wahnsinnig dankbar, einfach, dass die Medizin das schon so krass ermöglicht, dass es schon mittlerweile Chemos gibt, die das nicht so verursachen. Weil ich habe so viele Sprüche auch bekommen, auch zum Thema Haare. Naja, es sind doch nur Haare. Nein, für mich nicht. Es ist einfach ein Stück Identität. Punkt.
Absolut. Absolut. Und wenn du die Haare nicht mehr hast, siehst du krank aus.
Ja. Und du kannst dich noch zurechtschminken, wie du willst. Jeder weiß, wenn er einen Menschen sieht, der eine Mütze trägt, einen Turban hat, wenig bis gar keine Augenbrauen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Der Mensch ist einfach krank, egal was.
Ich glaube, Haare und so wie du normalerweise aussiehst, ist ja vielleicht auch irgendwie so ein gewisses Schutzschild, ne? Und wenn du dann plötzlich keine Haare mehr hast, bist du ja irgendwie wie nackt.
Ja. Ja. Und ich habe da ganz, ganz großen Respekt vor all den Frauen, die da durch mussten zusätzlich noch.
Ja.
Also ich habe ganz viele tolle Leute auch bei Instagram kennengelernt und haben auch die liebe Saskia, die auch bei dir hier schon im Podcast war. Und ich habe da ganz, ganz großen Respekt vor. Und wenn man so auch die Bilder von denen sieht, diese Vorher-Nachher-Bilder, Das ist unglaublich. Also die haben da meinen allergrößten Respekt auch.
Ja.
Das ist nicht leicht zu tragen, dieses Päckchen zusätzlich.
Das denke ich auch. Wie lange hast du denn die Chemotherapie bekommen?
Tatsächlich ging die bis im März rein. Ich habe bis zum vierten Zyklus, bis zur vierten Woche alles relativ gut vertragen, muss ich sagen. Auch mit dem Port, der dann eine Woche später, also in der zweiten Februarwoche gesetzt wurde, hat alles super geklappt. Das ist eine mega Erleichterung. Ich habe das alles auch mit Humor genommen. Ich habe den Port einen Namen gegeben, das ist die Trudi. Ohne Humor, Konfetti und Mettbrötchen ging es gar nicht. Die Trudi, die war da überall bei, wurde fleißig angestochen, Woche für Woche, während andere weiter zur Arbeit gingen, nachts durch die Clubs zogen und ja, man hing da an den Beuteln, nur um am Leben zu bleiben. Ne?
Ja.
Boah. Ist schon krass, aber gut, nach 4 Wochen war dann halt aber auch, wo der Körper gesagt hat, boah, nee, hier ist mal gerade ein bisschen Absturz. Es war eigentlich eine Routine-Blutkontrolle. Ich sollte auf den Samstag hin, weil die Leukozyten mir so ein bisschen wieder mal abgeschmiert sind. Und war auf den Samstag dort und habe gemerkt, während ich auf den Arzt gewartet habe zum Blutabnehmen, irgendwie geht's mir immer schlechter. Und das war ein Zustand, den hatte ich so noch gar nicht. Und das war so schlimm, dass ich gesagt habe, ich brauche Hilfe. Und dann kam ein Arzt und ein Pfleger und sagten, okay, können Sie aufstehen? Und ich wollte aufstehen und zack, war ich weg. Bin da komplett zusammengesackt einmal. Und dann haben ich mich zu zweit in ein Zimmer rübergetragen und gleich das volle Programm halt gefahren, EKG schreiben, Herzrasen gehabt, völlige Eskalation einfach mal im Körper. Blutwerte alle abgeschmiert und dann hat man halt versucht, mich aufzupäppeln mit Vitamin B-Spritzen. Oh, das waren so viele Spritzen und Piekse, dass ich das irgendwie schon gar nicht mehr alles zusammenbekomme. Mhm. Infusionen wurden gelegt und gemacht und getan und es wurde einfach nicht besser. Ich hatte insgesamt eine Chemo-Zwangspause von 3 Wochen, wo nichts mehr ging. Und das war dann nachher so schlimm, dass ich tatsächlich auch eine Bluttransfusion brauchte. Ja, das war nochmal so ein Punkt, wo ich dachte, okay, warte, du brauchst jetzt die fremde Flüssigkeit, fremdes Blut. Und ich war mit diesen Gedanken überhaupt nicht fein. Mhm. Null, gar nicht. Und in all diesen Wochen, du hast Schmerzen, dir ist jeden Tag schlecht und du kannst es beschreiben, wie du willst. Du kannst es als Außenstehender einfach aber auch nicht nachvollziehen. Und das ist auch gut so. Mhm. Ich habe auch zu meinem Umfeld gesagt, wenn ihr das nachvollziehen könnt, dann habt ihr echt ein ernsthaftes Problem. Ich habe einen Cancer-Chat gehabt. Das ist wie so ein Tagebuch für mich gewesen. Da habe ich jeden Tag reingeschrieben, was war gut, was war nicht gut. Und ich habe das wirklich sehr detailliert beschrieben, damit ihr einfach einen Einblick hinter diese Kulissen mal bekommen. Wie ist es dort? Mhm. Und das Feedback auch so jetzt bis heute, das ist sehr mitfühlend. Und ja, man tut den Leuten halt auch einfach wahnsinnig leid. Aber sie können das nicht nachempfinden. Wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, um Gottes Willen.
Ja.
Ich kann meinen Papa, konnte ich jetzt erst verstehen. Mein Papa war vor 3 Jahren leider in dieser Situation. Und meine Schwester und ich so, Mensch, ist das jetzt wirklich alles so schlimm? Wir konnten das nicht nachempfinden. Diese Todesangst, die du wirklich hast dazwischen, weil du denkst, du schaffst es einfach auch mal nicht. Und es gab den Moment, da habe ich meinem Papa geschrieben, Papa, es tut mir leid, ich kann dich jetzt erst verstehen, was du damit durchmachen musstest. Und ich habe auch meiner Schwester geschrieben, das darfst du niemals böse auffassen. Ich kann ihn jetzt verstehen, aber du wirst es nicht. Gott sei Dank auch nicht. Ja, also ich sage immer wieder, wer das versteht, oh Gott, der hat echt leider Gottes ein Problem.
Dir geht's ja jetzt aber wieder besser, ne? Das heißt, du hast hast du die Chemotherapie dann sozusagen noch zu Ende gemacht oder hast du dann dort abgebrochen an der Stelle?
Nee. Wir haben tatsächlich, wir brauchten Minimum 5-mal. Und der 5. Durchgang, der kam. Ich habe das eine Wochenende hier zu Hause gelegen und dachte mir so, ich konnte nachts auch nicht schlafen, gar nichts. Und von Sonntag zu Montag wach gewesen, stand am Fenster, bin Sternenhimmel geguckt und dachte mir so, oh bitte mach, dass wir hier einfach die 5. Runde noch schaffen. Hab das einfach so gedacht innerlich. Ich bin nicht gläubig, bin Atheistin durch und durch, aber irgendwie in dem Augenblick glaubst du dann irgendwas dann doch an irgendeine höhere Macht oder so. Was soll ich sagen? Ich komme Montag dorthin zur Blutabnahme und wirklich alle Werte waren so, dass wir die 5. Runde noch machen konnten. Allerdings nur in 50%iger Dosis, weil ein Wert, der war wohl doch noch ziemlich grenzwertig, aber sie haben sich entschieden, die 5. Runde zu machen, in 50%iger Anteil. Und ich war so happy. Und es war der 26. März, das war eine Woche nach dem Geburtstag von meiner Schwester und solche Daten prägen sich dann doch irgendwie ein und Das war wirklich, ich habe mich wirklich gefreut. Ein letztes Mal ist die Kotzübel, ein letztes Mal Herzrasen, ein letztes Mal Schwächeanfälle, ein letztes Mal Appetitlosigkeit, ein letztes Mal nichts riechen wollen. Und ich habe das sehr gefeiert. Ja.
Wie ging das dann weiter, nachdem du also die letzte Chemotherapie hinter dir hattest? Hast du dann irgendwie ein paar Wochen Pause gehabt, bevor dann sozusagen die Therapie weiterging? Oder warst du dann wirklich erstmal durch?
Ich war komplett durch. Ich habe vom 8. Februar bis 8. April ging die Bestrahlung. Ich hatte 35 Mal Bestrahlung. Quasi, ich lag dann halt auf dem Linearbeschleuniger. Das heißt, der Unterbauch wurde halt bestrahlt. Und das war immer von Montag bis Freitag. Ich hatte einen Rhythmus, dass ich quasi mittwochs immer in die Klinik musste zum Check-in und freitags wieder rauskam. Mhm. Und Montag und Dienstag waren immer nur ambulante Bestrahlung. Das heißt, da kam ein Patiententransport, der mich abgeholt hat, zur Klinik gebracht hat, zur Bestrahlung und mich da wieder nach Hause gefahren hat.
Okay, aber du hast gesagt, die Chemotherapie hast du trotzdem auch bekommen, oder? Also du hast dann an manchen Tagen Chemo und Bestrahlung bekommen.
Ja. Okay. Tatsächlich, das ist diese Kombi, diese Radiochemotherapie, das ist dort gewesen. Es lief dann parallel. Mhm. Und die Bestrahlung merkst du halt gar nicht. Die erste Bestrahlung kann ich mich auch komplett dran erinnern. Wir kamen in diese kleine Umkleidekabine und dann kam die Schwester und hat mich dann drum geholt. Und man merkt so, die sind alle in ihren Arbeitsfluss drin. Und dann komme ich so in diesen Raum rein und sehe dieses riesige Gerät und sie erzählte weiter, aber ich war irgendwie so perplex, habe mir dieses Gerät erstmal angeguckt. Dann hat sie aber auch sofort umgeschaltet, mich an die Hand genommen und mich zu diesem Gerät auch rangeführt und mir das erklärt. Das war auch so zuckersüß von ihr einfach, weil sie gemerkt hat, oh Gott, ich habe Angst. Ich habe wirklich Schiss gehabt vor der ersten Bestrahlung, weil du weißt nicht, was passiert denn da. Tut das doch weh oder nicht? Aber ich hatte nicht eine Bestrahlung, die wehgetan hat. Nichts, gar nichts. Mhm. Ich wurde natürlich auch gefragt, wie fühlt sich das an? Und an manchen Tagen hat sich das so angefühlt, als hätte man den ganzen Tag in der Sonne gelegen. Man war so K.O., schlapp irgendwie. So ein Strahlungstief nannten die das dann immer. Für mich war das so, ja, als wenn ich den ganzen Tag jetzt am Strand gelegen habe, in der prallen Sonne. Und dann kommst du nach Hause und fühlst dich ja dann manchmal auch so ein bisschen düselig im Kopf. Und so war das tatsächlich an manchen Tagen. Ja, aber es ist krass, was die Strahlung alles anrichten. Also auch wenn du es in dem Augenblick nicht merkst, auch wochenlang nicht, merkst du, oder ich habe es halt dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe Verdauungsprobleme extrem, mein Magen war empfindlich, klar, Chemo wirkt da auch alles mit rein, aber auch bis heute habe ich wirklich auch mit dem Verdauungstrakt immer noch zu tun. Ich muss Ausflüge immer noch so planen, dass ich tatsächlich auch immer irgendwie eine Toilette in greifbarer Nähe habe. Man wächst mit seinen Aufgaben. Es gab Momente, da denkst du, das kotzt sich alles nur noch an, entschuldige den Ausdruck. Aber es ist echt so. Du bist einfach müde, K.O. Nach Bestrahlungsende, auch nach der Brachytherapie, bist du einfach durch. Und es war so schlimm auch mit allem. Ich konnte mich nicht mehr normal unterhalten. Also wenn die Visite auch durch war, im Februar und März, war ich durch gedanklich. Ich konnte nichts mehr aufnehmen einfach. Also es war nicht dieses typische Chemo-Brain. Ich war nicht in der Lage mehr zu denken. Ich habe danach immer das Handy genommen, habe meinen Mucki immer gleich geschrieben, dann auch Sprachnachrichten gemacht. Okay, was wurde gesagt? Um gar nichts zu vergessen an Informationen tatsächlich. Also und die Momente, die ich dann mal zu Hause war, also ich war ja das erste Vierteljahr mehr in der Klinik als zu Hause. Und wenn du dann doch mal die Tage zu Hause warst, war ich manchmal wirklich auch traurig, weil ich dann gesehen habe, okay, mein Mucki möchte mir gerade was erzählen, wie sein Tag war, aber ich konnte gar nicht zuhören. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann dir nicht zuhören. Ging nicht, du konntest dich nicht unterhalten. Das war auch bitter. Also du hast dich auch so isoliert gefühlt einfach. Du hast die Nachrichten nicht wahrgenommen. Meine Schwester und ich, wir sind dann immer so, wir schicken uns immer so am Tag dann so lustige Tiervideos einfach so, um uns gegenseitig aus dem Alltag auch nur so rauszuholen. Und selbst solche Sachen, du hast nichts registriert irgendwie, wie ferngesteuert war man. Ja. Und als das wirklich alles vorbei war und ich habe so wirklich im Mai erst gemerkt, was da alles passiert ist. Ich habe rückwirkend passiert, was wurde auch gesagt. Wie ist dein Umfeld mit dir umgegangen? Wie schlimm war das tatsächlich? Und ich hatte im Mai das Gefühl gehabt, ich bin innerlich noch einmal so richtig gestorben. Also es war nochmal so ein richtiger Break innerlich. Ich war so tief traurig irgendwie. Es hat nichts geholfen, gar nichts. Kein Konfetti, kein Mettbrötchen, kein Katzenvideo, nichts, gar nichts. Also da merkt man erstmal einfach, was da gerade passiert ist. Ich habe auch, klar, psychologische Unterstützung, volles Brett, alles in Anspruch genommen. Immer noch auch, das brauchst du auch einfach. Du kannst da so stark sein, wie du willst, aber das hat mich echt in die Knie gezwungen, körperlich wie auch mental. Ja.
Ja, das glaube ich, wenn das dann alles so auf einmal kommt, wenn du dann irgendwie plötzlich ja auch den Raum hast, um mit der ganzen Therapie durch bist, nicht mehr funktionieren muss, dass dich das dann alles einholt und dann über dir so zusammenbricht, ne?
Du registrierst das und es ist auch, ich muss auch sagen, ich glaube, da geht auch jeder mit. Du siehst in der Zeit wirklich, wer wirklich dein Freund ist, also wer zu dir hält.
Ja, und, ja.
Und es sind,
das erzählen viele,
etliche Leute gegangen, die mir tagtäglich irgendwelche Sprüche gedrückt haben, mich verglichen haben mit anderen Krebspatienten. Ja, Sätze so wie, ja, sei froh, dass du noch Haare hast, anderen geht's ja noch viel schlimmer. Oder anderen geht's auch schlecht, jetzt hab dich meinst du, jetzt ist es doch vorbei, jetzt muss es dir doch wieder besser gehen. Ich sag, die ersten Tage habe ich mir mal Mühe gemacht, den Leuten mal den Einblick zu geben, hey, pass mal auf, das ist gerade deine Seite und das ist meine. Dann hast du diesen Aha-Effekt gemerkt, aber du bist irgendwann müde und du bist es leid, dich immer wieder zu erklären. Und ganz ehrlich, jeder, der in so einer Situation steckt, dem steht das echt zu, einfach auch mal alles scheiße zu finden, meckern zu dürfen und sich nicht rechtfertigen zu müssen. Und wer da kein Verständnis hat oder auch gar nicht kann, der ist da einfach auch fehl am Platz. Ich habe auch ganz, ganz tolle männliche Freunde, aber die haben mir von Anfang an gesagt, ey, es tut mir leid, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht sehen, nicht hören. Und das ist Ehrlichkeit. Und damit ist mir viel mehr geholfen gewesen. Ich habe auch immer wieder klare Ansagen gemacht, was geht auch nicht. Aber wenn man da auch immer wieder die Schwellen übertritt und mir dann sagt, okay, was sein Problem in der Geschichte ist, das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Ich kann mich jetzt nicht noch um das Problem von meinem Gegenüber kümmern.
Ja, ist richtig, genau.
Bei aller Liebe, nein. Es ist okay, alle Leute, sag ich mal, die ja nicht begleiten, da wünsche ich trotzdem nur das Beste. Es ist einfach eine Ausnahmesituation für alle Beteiligten. Dennoch bin ich einfach wahnsinnig stolz und auch diszipliniert, wo ich auch schon wieder bin. Also es sind 7 Monate und 5 Tage, auf den Tag genau heute, nach der ersten Diagnose, seit Dezember. Ich habe die Radiochemotherapie um mich ergehen lassen, ich habe die Port-OP, ich habe die OP im Januar über mich ergehen lassen und ich stand jetzt am Wochenende das erste Mal wieder auf mein Stand-Up-Paddle schon und bin mit meinem Mucki über den See gepaddelt.
Oh,
und
schön.
Und es ist auch nicht alles schlecht. Also ich bin in meinem Karnevalsverein und was auch diese Mädels dort gemacht haben. Also ich liebe Karneval. Seit meinem 7. Lebensjahr bin ich in der Welt zu Hause. Und die haben ein Foto von mir ausgedruckt und haben mich zu all unseren Veranstaltungen quasi bildlich überall mit hingenommen. Und das sind Momente, woran ich mich geklammert habe. Ich habe die schönsten Bilder, Videos, die schönste Post bekommen. Und das ist alles mit in meinem Ordner gelandet, Seite 1, Mutmacher, da ist alles drin.
Ja,
selbst der Dino-Aufkleber vom Paket wurde aufgebracht, also wirklich alles. Und so schlimm wie das alles war, aber ich habe wirklich eine Menge tolle Leute um mich herum, immer noch. Und ich bin auch froh, dass mein Humor zurückgekommen ist. Also uns allen rutscht der Satz ja mal raus, bist du behindert. Und dann sage ich immer, ja, sogar schwer. Ich meine, ich habe 60% Schwerbehinderung mittlerweile. Durch den ganzen Kram. Aber ich glaube, ohne Humor kommst du auch durch die Sache nicht durch. Das ist.
Ich glaube auch, das macht es leichter irgendwie. Ne? Es macht es leichter, das zu ertragen.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also es ist schön, dass ich das auch wieder habe. Und ich merke halt auch, die schlechten Tage, sie werden weniger. Die guten kommen in Fokus. Und die Trigger, okay, damit muss ich halt auch weiter erstmal lernen, umzugehen. Natürlich, wenn du jetzt eine glückliche Familie siehst oder schwangere Leute, natürlich triggert mich das. Da kannst du auch noch so gut gestimmt sein, wie du willst. Ich meine, wurde gerade, da kam eine Abrissbirne. Mein altes Leben gibt's nicht mehr. Und dieses von jetzt, von einem Tag auf den anderen, dein Leben nicht mehr zu haben, das ist unvorstellbar. Das kannst du auch nicht beschreiben.
Ja.
Und das ist so bitter. Und es fühlt sich an manchen Tagen immer noch so an, als hätte ich meinen Platz in der Gesellschaft auch noch nicht zurück. Ich bin irgendwie manchmal immer noch so gefühlt in so einem Schwebezustand.
Bist du denn wieder?
Nein, noch nicht tatsächlich, wegen diesen ganzen Nebenwirkungen. Ich habe seit Monaten so starke Schmerzen im Unterbauch, in den Leisten und renne vom Arzt zu Arzt, weil man leider wieder nicht ernst genommen wird und immer wieder vertröstet wird und man Sachen werden mit einem ausprobiert, die gar nicht helfen und dann hinterfragt man die Sachen und dann kriegst du keine Antwort und dann bekommst du auch original die Antwort, naja, ich wollte das mal ausprobieren, es war jetzt ein Versuch wert. Und dann denke ich mir so, es reicht, ich bin kein Versuchskaninchen, ich habe Schmerzen, kann nicht sein, dass ich hier 5 Ibus am Tag esse und nicht eine hilft mir davon. Jetzt ist halt schlussendlich, dass ich sogar bis zum Schmerztherapeuten gelandet bin, letzte Woche Freitag aktuell, weil gar nichts mehr ging. Und ja, es gab Tilidin, das ist ja ein Opiat, das kennen die meisten auch. Ja, das Tilidin hat mich so aus der Bahn geworfen, dass es mir den Tag so schlimm ging. Also es ging mir fast so schlecht anders. Es ist auch nicht übertrieben, es ging mir fast schlechter als zur Chemo. Ich habe das gar nicht vertragen. Dann war ich beim Schmerztherapeut und er sagte auch sofort absetzen. Sofort, das geht gar nicht. Die Dose ist viel zu hoch, alles. Und dann hat er mir ein anderes Schmerzmittel natürlich gegeben, ist auch ein Opiat, aber halbe Tablette. Und es war so schön. Einfach keine Schmerzen mehr zu haben. Diese Lebensqualität, ey, das war unglaublich. Du kannst Treppen steigen, du kannst Sport gehen. Ich konnte dann am Wochenende auch auf einem Stand-Up-Paddel paddeln, ich konnte schwimmen gehen. Diese gewonnene Lebensqualität. 0815 Sachen, sich normal die Socken anziehen, Schuhe anziehen, Geschirrspüler ein- ausräumen, ohne Schmerzen. Ey, das war so eine tolle Erleichterung.
Das ist ja unglaublich. Aber trotz deiner Diagnose hast du immer noch das Gefühl, dass du da von den Ärzten nicht ernst genommen wirst? Das finde ich ja ungeheuerlich.
Ich musste kämpfen. Ich musste in den letzten Wochen zum Beispiel auch dafür kämpfen, dass man bei meiner Gynäkologin wegen dem Haarausfall zum Beispiel, damit fing das an, Ich hab richtig, richtig schlimme Haarausfall, ich hab richtig büschelweise rausgeholt. Ich habe in der Strahlenklinik angerufen. Ich sag, Leute, hier stimmt was nicht. Ihr habt gesagt, von Cystatin bekommt man keinen Haarausfall. Ich meine, klar, ein bisschen flockt man ja auch. Es ist ja immer noch Gift, muss man ja auch mal sagen, was man da im Körper hereinbekommen hat. Mhm. Aber so schlimm, ich habe wirklich Fotos gemacht und sie sagten, nee, das kann's nicht sein. Und er hat sogar extra nochmal angerufen. Er hat in der Klinik selber auch nochmal sich mit seinen Kollegen gesprochen in der Strahlenklinik und angerufen, nee. Sagt er, so schlimm kann das nicht sein. Das muss eventuell auch was Hormonelles sein. Und mit dieser Aussage bin ich auch zu meiner Ärztin. Ich sage, ich habe dort angerufen. Ich sage, wir müssen hier irgendwie mal gucken, wie der Hormonstatus ist. Und sie hat es verneint. Sie hat den Grund dafür einfach nicht gesehen. Also bin ich zum Hausarzt und ich bin dort in Tränen ausgebrochen, weil ich auch nicht mehr konnte. Ich meine, diese zusätzliche Belastung, also wirklich, du fährst dir durch die Haare und holst da wirklich einen Busch raus. Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, was beim Haarewaschen los war.
Ja.
Jedes Mal Haarewaschen konnte ich den Abfluss gleich wieder freimachen. Na, schönen Dank. Und er hat dann getestet. Und dann haben wir mal eben so festgestellt, dass wieder mal die Leukozyten im Keller waren. Das heißt, ich hatte keinen Immunschutz, nichts, gar nichts. Die waren unter Minimum. Und auch die Hormonwerte waren völlig im Keller. Und dann habe ich sie angerufen wieder und habe sie dann auch einfach mal ins offene Messer laufen lassen. Sagt, der Hausarzt wollte auch wissen, wozu sie mir auch Östrogen jetzt einfach verschreiben. Also sie wollte auch auf blauen Dunst einfach ein Östrogen geben. Und der Hausarzt wollte auch wissen, warum. Sag, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Und das habe ich dann auch so wiedergegeben. Und dann habe ich ihr gesagt, sag, wir haben jetzt endlich ein Testergebnis. Sag, der Hausarzt war so lieb und hat diesen Test durchgeführt. Und alle Werte sind im Keller. Und dann hat sie am Telefon zugegeben, ja, es war halt ein Versuch. Ich wusste jetzt auch nicht so ganz weiter. Und da dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ihr das natürlich nicht gesagt. Ich habe mich richtig zusammengerissen. Und dann haben wir halt einen Termin ausgemacht, nochmal zur Blutabnahme. Dann hat sie nochmal einen eigenen Test gemacht und gesehen, ja, ist ja wirklich hier alles im Keller. Und dann war ich auch damit fein, das Östrogen dann auch zu nehmen. Also das sprüht man sich dann auf den Unterarm. Aber ich nehme doch nichts auf blauen Dunst. Was soll das denn? Und es kann nicht sein. Man hört das auch so oft bei anderen, dass sie nicht ernst genommen werden. Und immer wieder, ach, sie sind jung. Da wird schon nichts sein. Sie sind jung, das wird schon. Sie sind jung, sie sind jung, sie sind jung. Mhm. Das hat doch damit nichts zu tun. Also ich finde, selbst eine ältere Frau, Rentner, keiner hat das verdient. Alle haben verdammt nochmal ernst genommen zu werden. Und ja, die sind freiwillig da, ich nicht.
Ja. Ja, absolut. Und die haben sich ja auch in diesem Beruf ausgesucht, ne? Und eigentlich sollte es ja auch sowas, finde ich, wie so eine, weiß ich nicht, so eine Arztehre geben, dass man ja genau diesen Beruf erwählt hat, um den Menschen zu helfen. Und natürlich haben viele auch sehr, sehr viel zu tun, aber ich finde, also das ist mir auch echt ein Anliegen. Ich finde, trotz allem sollte man ja die Patienten ernst nehmen. Und wenn du schon merkst, dein Körper sendet dir gerade wieder irgendwelche Signale und, und du kommunizierst das, das dann abzutun und zu sagen, nö, die Untersuchung kriegen sie aber nicht, das finde ich unglaublich.
Also ich musste da wirklich betteln für so einen blöden Hormontest. Also nee, man ist halt wirklich leid dann irgendwann. Aber ich kann auch da nur sagen, wenn man merkt, es stimmt irgendwas nicht, ey Leute, bleibt eisern, setzt euch durch. Ich hab's gemacht. Also mit mir ist da auch nicht mehr gut Kirschen essen. Ich habe eine Menge Geduld gehabt und ich habe dafür echt einen verdammt hohen Preis zahlen müssen. Ich werde niemals Kinder kriegen. Und ich bin auch so dankbar, dass mein Partner trotzdem an meiner Seite ist. Auch für ihn ist das ja natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ich meine, das wird er auch niemals erleben. Die Medaille hat nur mal zwei Seiten. Und ich bat halt auch ihn, dass er sich darüber im Klaren ist. Es wäre einfach auch zu egoistisch zu sagen, nee, du bleibst jetzt trotzdem bei mir. Nee. Es wäre auch okay gewesen, wenn er sagt, du, ich kann das ja nicht. Auch das wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber er ist da. Und ich bin so dankbar, dass er wirklich da ist. Und der fängt natürlich in erster Linie alles ab. Dich gefolgt von meiner Schwester natürlich. Ach, ja.
Wie schön, dass du diese Menschen in deinem Leben hast.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Mir ist auch völlig Banane, wie lange ich jemanden kenne. Also ich bin in meinem jetzigen Karnevalsverein knappe 2,5 Jahre und die Leute, was die dort gerissen haben für mich, die sind mehr Freunde als, naja, so Leute, die man halt schon so 10 Jahre um sich herum hat. Deswegen völlig drauf gepfiffen. Wer mir seine Zeit gibt, der gibt mir das Wertvollste, was er hat. Weil das kriegt keiner von uns zurück.
Hast du denn in der ganzen Zeit deiner Therapie auch dich mit anderen Betroffenen ausgetauscht? Also hast du da vielleicht auch Frauen getroffen, die in einem ähnlichen Alter sind wie du?
Ich habe ehrlich gesagt in der Klinik sehr viel Elend gesehen und auch gehört. Also es klingt wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen bitter, aber es war tatsächlich sehr schlimm, was man dort auf, also was für Schicksale man dort trifft. Und ich war mit Abstand die Jüngste in der Strahlenklinik. Ich bin noch auf eine Frau getroffen, die war Mitte, Ende 30 und die habe ich aber nur zweimal kurz gesehen und ich weiß nicht, ob ich so vertrauenswürdig aussah, so ungeschminkt, Wischmopp auf dem Kopf und so Ausschlag von dem Magenschutz auch, ich sah ja völlig zerstört aus, auch aufgequollen vom Cortison und die haben mir alle ungefragt dann immer ihre Storys erzählt, also ich habe mir das nicht freiwillig ausgesucht, diesen Kontakt, sondern eher unfreiwillig und es gab dann den Moment, wo ich gesagt habe, so zu neuen Patienten, die dann so auf einen zukamen, ich sag, stopp, bitte erzähl mir nicht mehr deine Geschichte. Mhm. Ich konnte das nicht mehr hören. Also, ich weiß nicht, wie gesagt, ich musste mir was so vertrauenswürdig ausgesehen haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Es war wirklich schlimm, was es für Schicksale gibt, wie ungerecht das Leben wirklich zuschlägt. Mhm. Ich kriege da wirklich Gänsehaut einfach, was die Leute dort alle aushalten müssen und auch mussten und was so auch live und in Farbe dort wirklich auch rumlaufen siehst, das willst du einfach nicht sehen als normaler Mensch, wirklich nicht. Und auch nicht hören. Und Gleichgesinnte habe ich ehrlich gesagt dort zu meiner Geschichte nicht gehabt. Da bin ich halt auf Instagram halt gestoßen, auf die liebe Saskia und halt auch bei der Psychologin, dass ich dann dort wirklich spreche, aber dass ich sage, ich möchte jetzt mal so in so ein Gruppengespräch irgendwie, nein, da bin ich sehr gebrandmarkt. Ich kann das Leid von anderen gerade absolut auch jetzt noch nicht hören. Es geht nicht.
Aber das ist ja vielleicht auch ganz verständlich, weil du ja selber mit deiner Geschichte noch so viel irgendwie zu tun hast und noch so viel aufzuarbeiten hast, dass du einfach gerade nicht frei dafür bist. Das ist total okay, also finde ich.
Gar nicht. Negative Nachrichten, es passt nicht. Also selbst wenn ich morgens in die Nachrichten schaue und ein Update zu haben, was passiert da draußen eigentlich, merke ich, okay, danke, reicht mir schon, weil ich kann das nicht. Ich will keine negativen Nachrichten mehr. Keine negativen Leute um mich herum haben, geht nicht. Ich kann es nicht. Ich brauche positive. Ja. Ganz viel Konfetti. Ja, und das suche ich auch ganz gezielt. Und das Umfeld, was ich habe, die sind super. Die machen es so super. Also das kann man nicht anders sagen. Ich habe auch immer wieder gesagt, ich möchte auch nicht auf der anderen Seite sein, weil du kannst nicht helfen. Du kannst nicht mitfühlen. Du kannst halt an vielen Stellen auch nicht mitreden. Und sie sind halt auch hilflos an ganz vielen Sachen.
Ja, natürlich. Ja.
Aber die machen das wirklich so, so super. Also, unfassbar toll, was die Leute dort alle leisten. Ja.
Wie ist das jetzt für dich hier, das zu erzählen, was du in den letzten 7 Monaten erlebt hast?
Es ist wahnsinnig schön, dass man eine Stimme bekommt, tatsächlich, und auch so intim einfach mal frei sprechen kann. Weil manchmal hat man ja selber auch ein bisschen Scham gerade. Okay, sagst du das jetzt wirklich deinem Gegenüber, deinen Leuten? Machst du das wirklich? So detailliert habe ich das ehrlich gesagt noch nie wiedergegeben. Aber es tut gut, weil man weiß, dass viele es nachempfinden können. Und ich habe zum Beispiel auch trotz dessen durch diese Geschichte auch zwei Leute animieren können, sich auch impfen zu lassen. Die haben dann auch sich schlau gemacht, haben mich gefragt. Und das ist auch schön, dass man halt auch so einen positiven Lerneffekt auch einfach mitgeben kann einfach. Ja. Und wie viele andere Krebserkrankungen auch, man denkt sich, okay, das gibt's tatsächlich. Ich habe da so viele Krebsarten auch gesehen. Eine ist mir auch im Gedächtnis, die hatte Speiseröhrenkrebs, also Rachenkrebs, so rum auch noch. Also denke ich so, was gibt's denn alles? Das ist doch Wahnsinn. Und wenn man da einfach ein Stück auch eine Stimme bekommt und ein bisschen wachrühren kann, dann ist das echt eine tolle Bühne, die einem hier geboten wird. Also auch nochmal vielen Dank dafür.
Ja, super gerne. Ich merke jetzt so in unserem Gespräch, also eigentlich schon seit du angefangen hast zu sprechen, dass du da aber noch sehr emotional bist, ne, was das das ganze Thema angeht.
Ja, total.
So dass ja wahrscheinlich deine Aufarbeitung ja noch nicht irgendwie abgeschlossen ist, sondern du bist da noch mittendrin in diesem Prozess, ne?
Mittendrin. Also ich nähere mich der Akzeptanz. Ich habe ganz lange gebraucht, um das überhaupt erstmal zu verstehen. Ich war sehr lange in der Trauerphase tatsächlich auch drin, wo man absolut nichts gefühlt hat. Ich habe mich weder gefreut, noch habe ich weinen können. Ich war einfach wirklich innerlich tot. Also wenn ich das in der Farbe beschreiben müsste, es war dunkelschwarz in mir. Komplett. Ich habe das nichts, da war gar nichts mehr. Aber Umgang formt den Menschen einfach und das gehört einfach mit dazu. Auch die Psychologengespräche, das hilft ungemein. Und wenn ich sehe, wo ich im Mai war und wo ich jetzt aber schon bin, ich kann rumflaxen, ich kann mich sogar auch mal selbst veräppeln, mal drüber lachen über die Situation. Es bewegt sich alles in die richtige Richtung, aber es wird Zeit brauchen. Und ich bin auch in meinem eigenen Tempo unterwegs.
Ja, richtig, absolut.
Und ich freue mich auch aufs Arbeiten. Also auch da. Wann das aber wieder soweit sein wird, bin ich ehrlich, das steht für mich ein bisschen hinten an. Für mich steht wirklich auch die emotionale Gesundheit mit im Vordergrund. Es ist nicht nur das Körperliche, auch das Herz, das muss auch heilen.
Ja, absolut, absolut. Wie geht denn dein Mann damit um? Also ist er denn auch irgendwie in psychologischer Betreuung oder redet ihr viel miteinander? Oder ich meine, er musste ja bestimmt auch irgendwie ein bisschen aufgefangen werden, oder?
Der hat das so super gemacht tatsächlich. Wie er das, sage ich mal, verarbeitet hat, er hat seine eigene Art und Weise tatsächlich, wie er damit umgegangen ist. Er braucht keine Unterstützung. Ich habe ihm das natürlich angeboten, auch dort, wenn man als Psychologin sagt, auch wenn da irgendwas ist, auch er ist hier jederzeit herzlich willkommen. Er hat seine eigene Art und Weise und den Raum, den lasse ich ihn auch. Also ich habe da nie nachgebohrt, ey, sag mal, wie gehst du jetzt eigentlich damit um? Wie hast du das eigentlich verarbeitet? Das will ich nicht. Ich will da nicht den Finger in die Wunde reinstecken. Er hat seinen eigenen Weg gefunden, wie er damit umgeht. Denn auch für uns als Paar hat das eine Menge einfach gemacht. Also wir waren halt verlobt und sind es jetzt nicht mehr, weil den Plan, den er hatte, den wir zusammen hatten, wir hatten wirklich unsere Vorstellung einfach. Aber die ist so nicht mehr umsetzbar. Und als er sagte, ey, das passt so jetzt auch mit dem Ring nicht so für ihn, war das für mich in meiner Welt natürlich, okay, warte, halt, stopp, was soll das jetzt? Aber wieder sage ich, die Medaille hat zwei Seiten und er hat mir diese Seite erklärt. Und ich kann es nachvollziehen mittlerweile. Und es ist alles gut. Wir lieben uns. Wir sind zusammen. Wir lernen uns gerade auf eine ganz andere neue Art und Weise nochmal erneut auch kennen.
Ja.
Einfach. Und das ist ein Band, was uns auch keiner nehmen kann. Also wir bauen alles gerade neu auf, komplett.
Ja.
Wir haben ein starkes Fundament und wir ziehen die Wände neu hoch. Wir setzen bald wieder die Dachbalken ein und bald ist auch ein Dach wieder drauf. Aber auch da brauchen wir auch noch unsere Zeit.
Ja, das, ja, natürlich. Und ich glaube, dass man da auch oft gar nicht so drauf schaut. Aber die Beziehung, die natürlich muss die sich neu finden, ne?
Ja, also das machen wir aber echt super. Also wir haben zwischendurch, hat man gemerkt, irgendwie war das dann doch wie so eine WG. Klar, ich war kaum zu Hause, musste auch schön in die Klinik. Manchmal war ich auch eine ganze Woche in der Klinik, weil es mir so schlecht ging. Und ja, wo soll da halt diese klassische Romantik herkommen, diese Zärtlichkeiten, die man austauscht? Wenn ich da war, war ich auch meistens nur im Bett. Ja, also es war wirklich so, dass ich das angefühlt wie so eine WG einfach auch zwischendurch. Und muss alles wieder komplett auch neu wachsen. Aber wir sind da so super unterwegs. Und Ich kann es nicht auch genug sagen. Ich bin dem so dankbar einfach, dass der das aushält. Der hat einen Geduldsfaden. Oh, unglaublich.
Schön, dass du das so erzählst, weil ich glaube, auch das ist ja ein Thema, was ja viele Betroffene begleitet, ne? Also dieses, wie ändert sich die Partnerschaft? Ich meine, natürlich ist nichts mehr so wie vorher, wenn du so eine Diagnose und so eine Therapie bekommen hast. Warst du denn auch zur Reha oder hast du das nicht gemacht?
Ich war zur Reha. Sie wurde mir auch mehr oder weniger so ein bisschen mit aufgedrückt, dass man es ja machen sollte, könnte, muss. Ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn du, sag ich mal, 3 Monate mehr in einer Klinik bist als zu Hause, dann hast du keine Lust, schon wieder irgendwo sein zu müssen. Und ich bin gefahren zu Reha. Ich war 2 Tage dort und habe gemerkt, nee, nein, ich habe keine Lust auf neue Ärzte und ich brauche auch keinen Plan, der mir sagt, wann ich wann, wo, wie beim Sport sein soll. Mhm. Ich hatte aber währenddessen schon einen eigenen Plan mir ausgearbeitet. Und den habe ich auch der Krankenkasse und auch der Rentenversicherung telefonisch erklärt. Also bevor ich diese Reha abgebrochen habe, habe ich gesagt, hey, pass auf, Leute, das ist mein Fahrplan. Und ich war auch dort mit Abstand die Jüngste. Also ich war wirklich zwischen Rentnern einfach. Mhm. Und auch das macht was mit dir. Du hast nicht irgendwie so Gleichgesinnte dort gehabt einfach.
Ja.
Ich habe diesen Plan halt gehabt, mit Sport wieder fit zu werden, Ernährung und psychologisch alles aufzuarbeiten. Und das wollte ich aber nicht schon wieder in irgendeinem anderen Umfeld, wo ich weiß, okay, ein paar Wochen ist es für dich ja eh nie wieder. Also fängst du ja bei einer neuen Psychologin wieder an, von vorne zu erzählen. Das wollte ich nicht. Also habe ich mir die Psychologin besucht, auch über die Krebsgesellschaft, habe auch den Schlachtplan erzählt, auch alle Ärzte involviert und die Kritiker. Ich hatte sie zum Zeitpunkt auch in den Ohren. Oh, wie kannst du nur das abbrechen? Aber ganz ehrlich, wir fühlen alle, was gut ist für uns und was nicht. Und ich habe klipp und klar gefühlt, die Reha ist absolut gar nichts für mich. Und wenn ich sehe, wie diszipliniert ich das durchgezogen habe und wie sportlich ich wieder bin, ich komme in meinem Spagat wieder runter, ich bin jetzt quasi in manchen Übungen fitter als vor der Chemo sogar. Also ich habe da wirklich strange meinen Fahrplan gehabt, festgehalten und durchgezogen.
Hast du vor der Diagnose auch schon so auf dich gehört und auf deinen Körper?
Nicht ganz. Muss ich ehrlich gestehen, nicht ganz. Also es gab so Körpersignale manchmal, wo man so denkt, ach na ja, was, dann zuckt das heute mal wieder so ein bisschen, dann zwickt es mal da. Nein, aber es ist wirklich so, es muss leider erst ein bisschen was passieren, bis man wirklich reflektiert, okay, du hast nur das eine Leben, du bist halt keine Katze, du hast nur dieses eine Leben. Und du musst einfach auf deinen Körper hören, der sagt dir schon, was gut ist und was nicht. Ist ähnlich wie beim Essen, sag ich auch immer, du, der Magen sagt mir schon, ob es gut war oder nicht. Ja. Also ich nehme das ganz genau wahr. Ich dokumentiere viel, ich reflektiere viel, gebe das dann auch jeweils bei den Ärzten und auch Physiotherapie wieder. Bin da sehr, sehr reflektiert mittlerweile.
Wow.
Ja. Ich bin einfach stolz auf diese Leistung, was der Körper dort wirklich geschaffen hat, einfach mit Fleiß, Disziplin und ernsthaft, paar Monate zurück war ich wirklich das Leid, Christi, du hingst da durch. Und wo ich jetzt einfach schon wieder bin, diese körperliche Fitness und auch geistig. Und das ist Wahnsinn. Dieses wirklich, ich habe immer gesagt, wie sehr willst du? Und ich habe alle Ziele hinten dran geknüpft einfach. Wie sehr willst du wieder mit deiner Schwester unterwegs sein? Wie sehr willst du wieder auf der Bühne sein und tanzen? Wie sehr willst du mit deinem Mucki wieder die Welt bereisen? Alles. Es ist wirklich Disziplin und wie sehr willst du?
Ja. Da hast du in den letzten Monaten echt ja total viel erlebt, also körperlich und natürlich, eigentlich kann man sagen, dass dein ganzes Leben einmal komplett umgekrempelt wurde. Ja. Und wie krass, dass man als Mensch trotzdem irgendwie diesen Lebenswillen hat weiterhin, oder? Und dieses Gefühl, dass nach einer total beschissenen Zeit auch irgendwie wieder was Gutes kommt oder was Besseres. Also, dass nicht jeder Tag total schlecht ist, sondern dass du trotz allem den Blick dafür hast, dass es auch gute Momente gibt. Also, das finde ich total bewundernswert.
Dankeschön. Ich bin an manchen Tagen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen selber beeindruckt, wie viel Konfetti, Positivität in mir immer noch fest verankert ist. Also, ja. Musik, also... Ich war gestern bei einer Freundin und wir haben einfach 90er-Musik angemacht, Anfang 2000er und bäm, einfach diese Momente so genossen, im Hier und Jetzt einfach gelebt. Wirklich Telefon beiseite legen, alles dieses Schnelllebige, oh, ist ja auch gar nicht meins. Wirklich leben in den Momenten und das tut so unfassbar gut. Und du merkst halt selber halt auch, wie du dich weiterentwickelst. Also
ja.
Meine Prioritäten sind komplett neu gesetzt, meine Toleranz hat sich verändert, meine Geduld hat sich verändert, also diese wirklich krasse Weiterentwicklung, auch die dort stattgefunden hat. Und auch da bin ich wahnsinnig stolz drauf.
Wow. Liebe Jule, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für deine Worte, für, ja, dafür, dass du deine Geschichte, die ja doch noch sehr emotional irgendwie ist, mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank, wirklich.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.